Ich hoffe, ihr hört uns da draußen besser als ich mich selber. Und ich habe jetzt den Christoph Wickert hier bei mir. Und ich muss mich ja auch noch mal euch begrüßen da draußen. Hier ist der Thomas. Kann man vielleicht schon an der Stimme hören. Ab heute mache ich auch wieder ein paar Interviews. Christoph Wickert kommt ja von Fedora Foundation und wir hatten ihn schon in den letzten Jahren zu anderen Themen hier mal am Tisch sitzen. Und heute wollen wir mal direkt über Fedora sprechen. Hallo Christoph.
Hallo.
Und Christoph, Fedora hat ja wirklich immer ordentlich zu Zeiten und in den geordneten Abständen seine Releases veröffentlicht. Immer mal mit so kleinen Rückschlägen, die euch vielleicht von woanders zugetragen werden. Aber ihr seid eigentlich immer sehr fleißig, was die Releases betrifft. Es sind ja nicht alle Projekte so konstant, muss ich dazu sagen. Aber ihr seid da sehr konstant. Und darum, zum Beispiel ich verwende Fedora ja auch. Auch bei meinen Kunden, muss ich dazu sagen. Und bin auch mit sehr zufrieden. Und ist natürlich alles historisch gewachsen. Früher hatten wir Red Hat, ne? Und deswegen ist man halt dann irgendwann auf Fedora gekommen. Aber jetzt geht es wieder weiter. Ihr wolltet eigentlich jetzt schon am 10. ein Release veröffentlicht haben. Das Fedora 15. Wir arbeiten ja momentan mit 14. Und ja, dazu wollen wir jetzt mal ein bisschen sprechen. Fedora 15, warum ist es jetzt erst 14 Tage später?
Ja, also ursprünglich wollten wir, wie du eben schon richtig gesagt hast, am 10. veröffentlichen. Das hätte wunderbar gepasst zur Eröffnung des Linux-Tages. Ja, das ist immer so ein bisschen kritisch. Der Linux-Tag liegt einfach terminlich für uns ein bisschen schlecht. Mal liegt er kurz vor der Veröffentlichung, mal kurz nach der Veröffentlichung. Dieses Jahr hätte es eigentlich gut geklappt, wenn wir im Zeitplan gewesen wären. Aber leider haben wir es nicht geschafft. Eigentlich sind wir immer sehr strikt mit dem Zeitplan.
Ja, eben. Ja,
zwei Wochen ist bisher der absolute Rekord an Verzögerungen. Eigentlich liefern wir pünktlich ab, mal eine Woche. Zwei Wochen ist wirklich ungewöhnlich. Also in 15 Fedora Releases ist es einmal vorgekommen, dass wir zwei Wochen Verspätung haben. Jetzt ist es das zweite Mal leider. Aber wenn ich mir die Liste an Features angucke, die wir jetzt in Fedora 15 drin haben und auch große Features, dann ja, dann kann man diese zwei Wochen Verzögerung durchaus verstehen und auch vertreten. Also es hat sich eine Menge verändert gegenüber der Vorgängerversion, gegenüber Fedora 14, und es waren auch sehr tiefgreifende Veränderungen. Und ja, da sind wir einfach, wir waren schon bei der Alpha eine Woche hinterher und das hat sich dann so weitergezogen, hat sich leider noch um eine Woche dann gesteigert, als es auf die Beta zuging. Aber ich bin jetzt ziemlich guter Dinge. Der Release-Candidate ist jetzt gemacht worden. Also wir hatten jetzt am 10. den absoluten Development-Freeze. Jetzt werden nur noch die ganz, ganz bösen Blocker-Bugs ausgemerzt. Das sind zwei oder drei, die wirklich noch gravierend sind. Aber wir haben jetzt schon halt Release-Candidates oder die ersten Test-Composers für den Release-Kandidaten gemacht. Und es gibt schon die ersten Images. Und am 24. wird wirklich alles schön auf den Servern sein. Und dann gibt es einen geordneten Release. Wie gesagt, leider nicht ganz pünktlich.
Okay, ich meine, es ist, wenn man so viel macht, dann sind auch selbst in der freien Wirtschaft ja 14 Tage nicht viel. Ja, beim Straßenbau hat man manchmal Jahre, wo man wartet, bis die Straße fertig ist, oder auch Jahrzehnte. Aber
naja, das denke ich, hängt auch mit unserer Release-Politik zusammen. Andere Projekte, die fahren mehr den Ansatz, it's done when it's done. Also ich will jetzt nicht gerade sagen, Debian oder so oder ne, Duke Nukem Forever steht ja jetzt auch irgendwann vor der Tür. So werden wir garantiert nicht werden. Wir fahren das immer sehr aggressiv. Das ist auch etwas, was ich in meinem Vortrag am Samstag noch ein bisschen beleuchten werde, warum wir das so aggressiv fahren, dieses Release-Management, und da so wenig Ausnahmen machen und versuchen, diesen Zeitplan so eisern einzuhalten. Aber insgesamt, ja, wie gesagt, zwei Wochen kann man mit leben, wenn das Resultat am Ende stimmt. Also das muss man natürlich auch noch sehen. Fedora 15 wird ein großer Wurf werden und wie es dann ist, wird sich erst herausstellen, wenn es wirklich der breiten Masse zugänglich gemacht worden ist. Und wenn es dann die ersten Bug-Reports regnet über uns, dann wissen wir, wie gut wir gearbeitet haben.
Das wird man erst sehen. Ja, das kann man jetzt nicht sagen. Ne? Ihr seid guter Dinge und denkt, ihr habt das ganz sauber dann rausgebracht und dann werden euch die Anwender dann vielleicht das Zeug um die Ohren schlagen oder auch nicht.
Also ja, wir haben ein großes Maß an Testing bereits hinter uns. Im Vergleich zu den anderen Releases wird das halt stetig gesteigert. Wir machen sogenannte Test Days, die wir im IRC, da haben wir einen eigenen IRC-Channel dann. Wir haben so eine Testmatrix mit Tests, die Leute doch bitte auszuführen haben. Und dann wird in der Wiki, in der Tabelle wird dann vermerkt, was geklappt hat, was nicht geklappt hat. Wenn es nicht geklappt hat, wird halt auf den Bug verlinkt. Ganz, ganz populäres Beispiel sind zum Beispiel Grafikkarten.
Ja.
Wir haben jetzt ja halt GNOME 3 drin. Ich glaube, wir sind die erste Distribution, die es wirklich in einem stabilen Release hat. GNOME 3 braucht 3D-Beschleunigung für die schönen Effekte, die man da so sieht. Und ja, dann geht das auf der Grafikkarte, auf der geht's nicht. Dann muss man halt eine Blacklist und eine Whitelist erstellen, damit der Computer richtig erkennt, okay, du kriegst den 3D-Desktop und du kriegst den klassischen Desktop beziehungsweise den Fallback-Modus in 2D nur. Das sind Sachen, die kann man einfach nur mit einer breiten Masse an Testern erreichen. Und ja, wir testen und testen und testen und haben das Testing und auch QA stark ausgebaut im Vergleich zu vor 2 Jahren, sage ich mal. Also haben wir uns, was das Testing anbelangt, wahnsinnig verbessert, seitdem wir den Adam Williamson bei uns haben bei Red Hat, der die QA-Abteilung leitet. Ja, es geht nur mit einer großen Community an Testern und es geht auch nur mit... ja, nicht einfach so ins Blaue testen, sondern wirklich mit einer geordneten Testmatrix, mit einem Testplan und so.
Ein Plan muss man machen.
Genau. Und das haben wir eigentlich, denke ich, ganz gut hingekriegt. Also es wird bei so einem großen Release jetzt wie bei der 15er Version nicht alles glatt gehen. Das wäre illusorisch und ich meine, den Anspruch hat Fedora auch nicht. Fedora ist eine sich entwickelnde Distribution. Wir sind kein Red Hat Enterprise Linux oder sowas, wo Stabilität an erster Stelle liegt. Man wird es halt sehen, wie es ist und ich bin wirklich guter Dinge. Für die Sachen, die ich jetzt in diesem Release-Zyklus gemacht habe, kann ich sagen, sieht es wirklich gut aus. Feature ist abgeschlossen. Ich habe jetzt neulich meine letzten beiden Bugs behoben, die sind noch durchgekommen und also ich habe pünktlich am 10. abgegeben und das ist dann auch so ein Punkt, wo man sich als Entwickler auch wieder gut, wirklich gut fühlt.
Wie viele Tester sind das so? Hat man irgendwie eine Zahl?
Das kommt halt darauf an, was gerade getestet wird. Die verschiedenen Features, also wir haben halt Features, neue Funktionen oder sowas. Ein Feature wird so definiert, das ist etwas, was ja, wo man sich koordinieren muss, verschiedene Gruppen, wo sich irgendwie die QA mit dem Design, mit den Paketierern oder so koordinieren muss. Und je nachdem, wie groß das Feature ist und wie groß die Zielgruppe ist, davon hängt es natürlich ab. Also beim XFCE Test Day waren weniger Leute da natürlich als beim GNOME Test Day oder wir hatten insgesamt 3 GNOME Test Days. Einfach weil GNOME viel populärer ist als XFCE.
Okay.
Aber
ja,
nichtsdestotrotz, also zum Beispiel gerade
XFCE. Gibt es ja auch schon länger.
Genau. Ja, aber gerade was jetzt XFCE anbelangt, da haben wir jetzt ja XFCE 4.8 in Fedora 15 drin und da merken wir auch ein steigendes Interesse, also sowohl bei den Leuten, die sich bei XFCE engagieren, nicht nur in XFCE Upstream, auch bei uns in Fedora. Das werden immer mehr, da schreiben Leute Dokumentation und da schreiben Leute, wir haben eine eigene XFCE-Mailingliste und so weiter und dann ist es halt schön, wenn du am Testday schon 20 Leute im Channel hast, okay, beim GNOME Testday sind vielleicht 100 im Channel oder sowas, da passiert halt wesentlich mehr. Ich meine, ich kann keine genauen Zahlen sagen, aber es hängt halt immer davon ab, ob es, sag ich mal, ein sehr spezielles Feature ist oder halt ein Desktop-Feature oder so, aber insgesamt denke ich, ist die Abdeckung, ja, dass alles irgendwie behandelt wird und alles getestet wird, ist insgesamt schon ganz gut.
Okay, ihr habt jetzt auch etwas Neues drin. Ihr wollt das Init ersetzen.
Richtig. Das klassische Init war ja SysInit und mit den Init-Skripts und so weiter. Mhm. Dann hatten wir für eine Zeit lang Upstart verwendet. Also das Problem bei der klassischen Init ist ja, dass alles in einer geordneten Reihenfolge gemacht wird. Das ist zwar sehr zuverlässig, aber es ist nicht gerade schnell, weil alles nacheinander abgearbeitet werden muss und es ist nicht gerade sehr flexibel. Und mit Upstart ist man dann den Weg gegangen, dass man Abhängigkeiten definieren kann. Ich weiß, der Service Apache braucht eine bestehende Netzwerkverbindung, der braucht einen laufenden Bind, der braucht einen laufenden Syslog und so weiter. Und da habe ich diese ganzen Facilities, die müssen halt laufen und erst dann kann ich das andere starten. Das ging bei Upstart schon, aber Upstart hat es noch nicht so ja, so optimal gemacht, wie man es hätte machen können. Also wenn ich jetzt an dem Punkt, wo eine Voraussetzung erfüllt war, hat Upstart alle anderen Sachen, die davon abhängig waren, gestartet. Unabhängig davon, ob die jetzt wirklich gebraucht wurden oder ob die uns im Booten jetzt weiterbringen, ob es dadurch schneller wird. Und da ist halt System, die noch ja, wesentlich intelligenter, der startet halt Sachen on demand, wenn man sie braucht. Man kann Services nachstarten, also so Sachen wie Bluetooth oder sowas wird gar nicht mehr gestartet standardmäßig, sondern wird gestartet, wenn es benötigt wird, wird für eine eingehende oder für eine ausgehende Verbindung gestartet. Systemd ersetzt auch langfristig die Session Manager der einzelnen Desktop-Umgebung. GNOME wird die erste Desktop-Umgebung sein, die halt GNOME Session auf Systemd basierend aufbauen wird. Also Systemd managt alles, was Prozesse starten, Prozesse beenden, beinhaltet. Nicht nur jetzt auf dem System-Level, sondern halt auch in der Desktop-Session des Users. Mhm. Und ja, das ist, wie gesagt, ein sehr, sehr großes Thema.
Also es fängt relativ früh an und geht ganz
genau.
Schön weit hoch.
Systemd ist der allererste Prozess, der gestartet wird und ist der letzte, der wieder beendet wird. Also, ja.
Also was mich immer ein bisschen gestört hat, ist diese ganze UDEV-Geschichte da mit den Geräten. Da komme ich immer ins Grübeln, wenn ich einfach eine Installation nehme, Platte raus, neuen Rechner ran und dann muss man erstmal die Netzwerkkarten da rausholen und dann hat er wieder andere gefunden und das...
No, ich weiß nicht, ich finde UDEV eigentlich schon ganz gut, also im Vergleich zu Hell, was man vorher hatte, was irgendwie alles gemanagt hat, also was Energieverwaltung gemanagt hat und Geräte und was weiß ich was, ist UDEV schon mal ein bisschen intelligenter, denke ich. Entfernung von Hell steht bei uns mit Fedora 16 an, also dann wird Hell auch rausfliegen bei uns, da kommen auch noch nicht viele Programme, also da ist noch viel Arbeit notwendig und so weiter. Ja, aber das sind Sachen, die müssen passieren. Also ich weiß jetzt gerade bei XFCE gab es halt Diskussionen. Ihr habt jetzt XFCE 4.8 released. Ja, aber das läuft jetzt nicht mehr auf meinem FreeBSD oder so, weil wir da kein UDEV haben und da haben wir noch Hell. Oder wir haben kein UPower und wir haben kein Policy-Kit oder kein Console-Kit. Mhm. Aber ich denke, das sind die aktuellen Technologien in der Linux-Welt und die, ja, den Weg muss man halt gehen. Also ich kann nur hoffen, dass die BSDs oder wer auch immer da Probleme hat, dann nachzieht oder sowas, aber die XFCE-Entwickler haben dann auch gesagt, ja, wir können jetzt nicht da irgendwie auf euch warten, wir können nicht so und so viele Jahre noch weiter Hell unterstützen oder wir können jetzt nicht die und die Technologie noch unterstützen, wir werden das Herunterfahren nicht über sudo managen oder sowas. Mhm. Irgendwie will man ja auch weiterkommen und gerade in Fedora wollen wir weiterkommen und deshalb machen wir halt so. Ja, wir haben keine Probleme damit, so neue Features einzuführen. Systemd wollten wir ursprünglich schon in Fedora 14 drin haben. Es ist ein sehr junges Projekt. Es ist jetzt knapp über ein Jahr alt. Und es hat es jetzt schon geschafft, innerhalb von einem Jahr den Funktionsumfang von Upstart zu übertreffen. Und ja, wie gesagt, wir werden, also ich weiß, dass OpenSUSE damals Systemd auch reinnehmen wollte und die haben es dann auch knicken müssen, wie wir beim ersten Mal, aber jetzt beim zweiten Anlauf schaffen wir es.
Ich guck mal hier in den Chat, ob da irgendwas, nee, da ist noch nichts. Ich will nur gucken, nicht, dass da jetzt eine Frage aufläuft, ja, und ich das nicht sehe, aber ihr habt keine Frage momentan. Ja, was gibt's noch in Fedora 15? Wir haben jetzt gerade GNOME 3.0.
Genau, die GNOME Shell, die halt ganz anders ist als der vorherige GNOME Desktop, alles integriert, alles mit Desktop-Effekten. Die Bedienung ist komplett anders, als man es gewohnt ist. Es scheiden sich die Geister wirklich dran. Einige Leute lieben es, andere Leute hassen es. Man muss gucken, wie die Reaktion der User ist. Ich denke, das ist ähnlich wie bei Ubuntu und Unity. Da scheiden sich auch die Geister dran. Und es ist auch ein ähnlich großer Umbruch wie damals bei KDE 4. Ich kann mich noch dran erinnern, wie die Leute gesagt haben, oh, KDE 4, das kann man ja überhaupt nicht benutzen. Und das ist ja so instabil, da funktioniert ja gar nichts und es hat nicht den Funktionsumfang. Jetzt bei GNOME 3, da muss man auch der Fairness halber sagen, kein Mensch kann erwarten, dass GNOME 3.0 oder 3.0.1 oder so genauso gut und ausgereift wie ein GNOME 2.32 ist, weil das hatte 8 Jahre Zeit zu reifen, neue Features hinzuzufügen und Naja, GNOME hat jetzt halt den großen Schritt gemacht, nicht nur von GTK 2 auf GTK 3, also auf ein neues Toolkit, sondern halt auch auf eine ja, radikal andere Benutzerführung, auf eine ganz andere Art und Weise zu arbeiten. Und ich denke, das Ganze wird ein bisschen reifen. In 6 Monaten kommt dann schon wieder GNOME 3.2 raus, dann sind wahrscheinlich die gröbsten Bugs behoben oder die fehlenden Features, die Leute bemängeln, sind dann wieder da. Ich denke, die sind einfach einen sehr, sehr mutigen, großen Schritt nach vorne gegangen. Ich finde nicht alles gut, was sie gemacht haben, gerade weil es irgendwie vielleicht auch andere Desktops ein bisschen beeinflusst. Also es gab irgendwie Diskussionen um die Art und Weise, wie Notifications, diese kleinen Sprechblasen, sag ich mal, gehandhabt werden von LibNotify. Und da musste man viele Programme patchen und das kam sehr spät irgendwie im Release-Zyklus rein. Und da war ich auch nicht glücklich drüber. Aber auf der anderen Seite muss man einfach sagen, die haben einen großen und mutigen Schritt nach vorne gemacht. Ob die Leute das jetzt annehmen oder nicht, wird sich zeigen, aber ich meine, sie haben es gemacht.
Ja, alle haben ja gemeckert, dass nichts passiert.
Und ja, jetzt, ja, ich wollte gerade sagen, und GNOME 3 ist ja auch schon diverse Male verschoben worden. Ja. Und oder ich weiß jetzt auch von meinem Job bei Colab, wie wichtig es ist, irgendwie eine Version rauszubringen und da muss eine Versionsnummer draufstehen. Es gibt den Spruch, Versionsnummern sind nur was für Journalisten. Man muss einfach so einen Punkt setzen, wo man sagt, ja, jetzt könnt ihr es benutzen, jetzt muss es raus in die Welt. Es hat keinen Sinn, wenn es nur die Entwickler irgendwie benutzen oder wenn es nur im Git-Repository existiert, sondern es muss an die Öffentlichkeit und ja, da bemüht sich halt Fedora, solche neuen Sachen rauszubringen. GNOME 3, XFCE 4.8, KDE 4.6, 3, wenn ich richtig informiert bin. Also eine Menge Aktualisierungen.
Und dann habt ihr noch was anderes, was für viele Leute vielleicht interessant ist. Ihr habt Spice.
Wir haben Spice, richtig. Also Spice GTK hatten wir schon in Fedora 14. Für die Leute, die es noch nicht kennen, Spice ist halt für QEMU bzw. KVM-basierte Virtualisierungslösungen, für Desktop-Virtualisierung. Viele Leute virtualisieren ja nur Server, weil die Desktop-Virtualisierungen, die liefen meistens über VNC. Und das war nicht wirklich performant. Also das hat keinen Spaß gemacht, an einem virtuellen Desktop zu arbeiten, weil die Performance nicht gut war und es ging halt multimediamäßig überhaupt nicht. Also man kann nicht über VNC ein Video gucken oder sowas. Das geht gar nicht. Und Spice ist halt ein neues Protokoll, um Eingabegeräte zu handhaben. Also die Tastatur, die Maus und oder Ausgabegeräte wie den Monitor. Und das ist halt für den Bereich der Desktop-Virtualisierung, verspricht das halt enorme Performance-Gewinne. Es gab halt schon Spice GTK, aber das war eigentlich nur so ein Widget, womit man halt Spice-Inhalte in einem Fenster darstellen konnte. Und jetzt in Fedora 15 haben wir es halt in den letzten Virt-Manager integriert. Also ich kann in dem Virt-Manager, wo ich meine virtuellen Maschinen verwalte und per Mausklick ein Fenster öffnen kann, kann ich halt einstellen, dass die Verbindung nicht mehr über VNC traditionell hergestellt werden soll, sondern über Spice. Und dann läuft das Ganze wesentlich runder, dann kann ich Multimedia-Inhalte gut angucken. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht der Virtualisierungsexperte. Ich weiß nicht, wie genau Spice funktioniert, aber Spice trennt halt die Multimedia-Inhalte von dem Desktop. Und wenn ich jetzt den Film da im Videoplayer laufen habe, sei es Totem oder sowas, der wird halt irgendwie anders transportiert, komprimiert und so weiter. Und also ich habe es live gesehen auf der CeBIT und das ist wirklich beeindruckend.
Gut, dann werden wir auch als Supporter uns da mal ransetzen und gucken, ob wir bei unseren Kunden das Spice benutzen können, weil Geschwindigkeit ist immer so ein Thema, gerade wenn man Support macht und dann über virtuelle Maschinen da über drei Ecken auf so einen Rechner geht.
Genau das.
Ja, das ist ja immer das gleiche Thema. Dann braucht man ewig und die Zeit rennt einem weg und dann hat man drei Leute Support und die Stunde ist schon wieder rum. Und hat kein Geld verdient. Das ist ja auch die Sache.
Ja, also wie gesagt, viele Aktualisierungen, viele neue Features. Wir haben zum Beispiel eine neue Firewall, dynamische Firewall. Also ich brauche nicht, wenn ich eine neue Regel hinzufüge, brauche ich nicht die ganze Firewall neu starten, nicht IP-Tables alle Regeln neu laden lassen, sondern ich kann eine Regel on the fly hinzufügen. Wir haben da ein neues System-Config-Firewall-Interface, was auch über Debus funktioniert. Ich kann quasi einem Programm sagen, hey, weist die Firewall an, den und den Port zu öffnen. Muss natürlich der User bestätigen und so. Also das ist zum Beispiel auch ein sehr, sehr cooles Feature, wo ich sehr gespannt drauf bin, auch weil ich den Thomas kenne, der es entwickelt hat, der auch hier mit uns am Fedora-Stand steht. Wenn ihr den dazu mal sprechen wollt, einfach bei uns vorbeikommen. Ja, ich bin jetzt einfach nach der ganzen Zeit wirklich heiß auf den Fedora-Release. Ich will, dass Fedora 15 jetzt rauskommt, weil die ja, die Latte an Features ist einfach sehr lang. Und nachdem wir mit Fedora 14, muss man ganz ehrlich sagen, hatten wir wenig Features drin. Einfach aus dem Grund, weil Red Hat Enterprise Linux 6 gerade rausgekommen ist und viele Entwickler bei Red Hat mit anderen Dingen beschäftigt waren und nicht den Kopf frei hatten und auch nicht die Zeit dazu hatten, so viel für Fedora zu tun. Aber jetzt mit Fedora 15, da geht's wieder richtig voran und ich glaube, wir alle im Fedora-Team sind richtig heiß drauf, das rauszubringen.
Okay, aber das verbirgt natürlich auch immer das Risiko, dass wenn so viel ist, dass man irgendwas beim Testen vielleicht nicht hundertprozentig gemacht hat.
Natürlich.
Ne? Also, ja, man verzettelt sich auch schnell, ja, aber wenn ihr sagt, ihr macht Pläne, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Features wenigstens alle erste Sahne getestet sind.
Also aber die Features, was nicht zu 100% fertig ist, das fliegt raus.
Fliegt raus.
Also da ist unser Release Engineering ganz, ganz, ganz eisern. Wir haben ja halt den Vorteil, dass wir auch wieder nur 6 Monate warten müssen. Also wenn jetzt ein Feature vertagt werden muss, wie letztes Jahr
System, dann kommt es im November.
Dann kommt es halt 6 Monate später. Das ist kein Weltuntergang. Bei einer Distribution, die nur alle 3 Jahre erscheint oder sowas, die haben es halt wesentlich schwieriger, mal diesen Freeze-Punkt herzustellen. Weil jeder Entwickler, ich kenne das selber, jeder Entwickler kommt an, ich will noch dies fertig kriegen, ich will noch das fertig kriegen. Und für die ist es dann wirklich traurig, wenn sie 3 Jahre, dann hat sich das Thema unter Umständen schon erledigt oder sowas.
Ja, genau. Dann ist es von anderen Sachen eingeholt, da haben andere was gemacht.
Ja. Und insofern, ich bin auch nicht immer glücklich damit, wenn ich irgendwelchen Zeitdruck habe. Aber ich bin jetzt selber auch in der Situation beruflich, dass ich Leuten irgendwie manchmal die Pistole auf die Brust setzen muss und dann muss das fertig sein. Mhm. Also bei mir ist jetzt halt der Colab-Server, wo ich für verantwortlich bin. Und da habe ich das auch gemerkt. Es geht nur über sehr striktes Release-Management. Und das ist eine Sache, die wir bei Fedora, denke ich mal, recht erfolgreich in der Vergangenheit durchgezogen haben. Also wie gesagt, 2 Wochen maximale Verspätung bei insgesamt 15 Releases, da kann man gut mit leben und das ist auch bei uns in dem Plan eingeplant. Also wir haben ja 52 Wochen im Jahr, unser Entwicklungszyklus dauert 25 Wochen in der Regel, also können wir uns die 2 Wochen auch erlauben und sind für Fedora 16 und folgende Releases wieder genau im Takt.
Wenn ihr nicht wieder auch 2 Wochen...
Ja, aber das ist wirklich, dass wir mal zwei Releases hintereinander eine Verzögerung von 2 Wochen hatten, das ist einfach noch nicht vorgekommen. Und wenn, dann müssen wir da irgendwie ein bisschen Gas geben oder so, aber das schaffen wir auch.
Oder ein paar Features rauslassen.
Ja. Zur Not auch das.
Habt ihr ja schon gemacht, aber
diesmal
halt seid ihr sehr fleißig gewesen, so wie ihr selber sagt. Und wir werden das alles uns angucken. Und ich bin auch gespannt, was ich hier gehört habe. Klingt sehr interessant. Muss ich sagen, auch ein paar Sachen dabei, die ich selbst nutzen könnte, kann ich mir vorstellen. Das System D werde ich mir angucken.
Zu System D bist du herzlich eingeladen. Da gibt es natürlich noch einen Talk zu von dem Leonard Pöttering, von dem Autor selber. Leonard Pöttering ist halt vielen Leuten ein Begriff, weil er Puls Audio geschrieben hat. Den Talk oder so ähnlichen Talk hat er schon auf der FOSDEM gehalten und das Interesse ist sehr groß. Also nicht nur bei Fedora, sondern auch bei anderen Distributionen. Ich gehe eigentlich fest davon aus, dass sich Systemd ziemlich schnell, ziemlich weit durchsetzen wird.
Mhm. Und hast du noch eine Zeit von ihm, dass er das mal gleich ansagen, wer er sich anhören will?
Der Vortrag von Lennart, der ist am Freitag von 16 Uhr bis 16.30 Uhr im Raum Berlin 1.
Okay, also wenn ihr das auch so interessant findet, dann könnt ihr morgen hier auf den Linux-Tag kommen, in die Messehallen am Funkturm.
Richtig, und für GNOME 3 gibt es auch noch einen Talk am Samstag, ich glaube um 11 Uhr, wenn ich das richtig habe. Also die Features, die wir in Fedora haben, sind hier auch gut auf dem Linux-Tag vertreten. Wer Interesse hat, kommt vorbei, hört sich die Talks an, kommt zu uns an Stand. Wir haben diverse Hardware da stehen, schon mit Fedora 15 ausgestattet. Also mit dem Release-Kandidaten beziehungsweise mit der Beta oder irgendwas dazwischen. Wer Interesse hat, einfach vorbeikommen, angucken. Wir sind da und stehen euch für Fragen zur Verfügung.
Okay, ich danke dir, Christoph Wickert, dass du hier bei uns am Radio Tuckstand warst.
Gerne.
Wir haben noch ein paar Gesprächspartner, da müssen wir das jetzt mal hier beenden. Und wünschen dir natürlich viele Leute, die euch da besuchen am Stand mit eurem neuen Fedora 15 und natürlich auch viel Erfolg und wenig Bugs.
Ja, danke. Wünsche ich mir persönlich auch.
Okay, tschüss.
Also, macht's gut.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011 unter Creative Commons by Non-Commercial Share Alike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Tarent.
Fairtrade Software.